Er lag auf dem Boden seines Ateliers, die linke Wange auf den Holzdielen. Ein Faden aus bereits geronnenem Blut rann vom Nacken auf den Eichenboden und verschwand zwischen noch frischen Farbplexen. Er hatte einen kleinen, kaum verheilten Riss an der Oberlippe und die Wange, die zu sehen war, leuchtete bläulich von einem kürzlich erhaltenen Schlag. So fand ihn Gottfried, der beinahe auf die Nagelpistole trat, als er sich dem reglosen Körper des Malers näherte. Ein rascher Blick durch den Raum offenbarte, dass der Tisch umgestürzt worden war. Pinsel, Werkzeuge, Zeichnungen und Papier lagen wahllos auf dem Boden verstreut. Er stellte fest, dass der intensive Geruch nach Lösungsmittel von einer Flasche ausging, die ein paar Meter über den Boden gerollt war und deren Inhalt eine unregelmäßige Spur auf dem mit bunten Klecksen gesprenkelten Fußboden hinterlassen hatte. Auf dem Boden neben Max' Leiche saß Toni. Er hatte die Arme um die Knie geschlungen und schaukelte wie weggetreten vor und zurück. Gottfried beugte sich zu ihm hinunter. Er musste schreien, damit Toni ihn ansah. Sein Blick war leer. »Verdammt, Toni, was ist passiert? Ich hab dir doch gesagt, dass du nicht reingehen sollst, bevor ich da bin.« Er erhielt keine Antwort. Tonis Lider waren geschwollen, die geröteten Augen stachen aus der dunklen Haut hervor. Gottfried legte dem jungen Mann die Hände auf die Schultern. »Wir müssen uns was überlegen. Ich will nicht ohne Koch dastehen.« »Hast du die Bullen gerufen?« fragte er. Toni schüttelte langsam den Kopf. Eigentlich hätte Gottfried die Antwort ahnen können. Toni konnte die Polizei nicht rufen. Alle hatten mitbekommen, wie er sich einige Stunden zuvor im Café Glück mit Max geprügelt hatte. Aber Gottfried wusste, dass es keine Alternative gab. Er richtete sich auf, zog das Handy aus der Jackentasche und wählte den Notruf. »Es war offen«, flüsterte Toni vom Boden. Gottfried hielt das Mikrofon zu.
»Was?«
»Die Tür stand offen, als ich kam.« »Das ist gut.« Toni hörte, wie sein Boss erklärte, was sie im falschen Moment an den falschen Ort geführt hatte. Ebenso, wie er die Fragen beantwortete, die der Polizist in der Zentrale stellte, um Gottfried in der Leitung zu halten, solange der Streifenwagen unterwegs war. Die Polizeiwache von Wirdikon lag nur ein paar Straßen entfernt und die Sirenen waren bereits zu hören. In Zürich waren die Entfernungen nie sehr groß. Toni konnte nicht an einen möglichen Ausweg denken. Er konnte an gar nichts denken. Gottfried legte auf, als ein Krankenwagen vor Max' Atelier hielt, gefolgt von zwei Streifenwagen. Die blinkenden Lichter fielen durch die Glasbausteine und zersprangen zu hunderten blauer und orangeroter Blitze, die wie Glühwürmchen über die an die Wände gelehnten Gemälde huschten. Gleich neben dem leblosen Körper des Malers schien das Licht von einem der Bilder in alle Richtungen zurückzuprallen, wie von einer Diskokugel. Gottfried trat näher, um festzustellen, dass der Effekt von den Köpfen dutzender Nägel verursacht wurde, die in der Leinwand steckten. Max hatte den Titel des Werks auf eine der Längsseiten geschrieben, ein einziges Wort in schwarzen Großbuchstaben. Wut. Das Zuschlagen der Autotüren und die knirschenden Schritte der Polizeistiefel auf dem gefrorenen Schnee rissen Gottfried aus seiner Lethargie. Er griff nach Tonis Hand und zog ihn zur Tür des Ateliers, um dort auf die Beamten zu warten. Er wollte den Anschein von Normalität erwecken, obwohl die Situation alles andere als normal war. Zwei Polizisten führten Gottfried und Toni in eine ruhige Ecke und begannen, ihnen Fragen zu stellen, während die übrigen Beamten den Tatort in Augenschein nahmen. Die Besatzung des Rettungswagens kümmerte sich um Max. Das Ganze kam Gottfried wie ein Film vor, und er beschloss, seine Rolle zu spielen. Neben ihm bedeckte Toni unauffällig seine geschwollenen Fingerknöchel mit der anderen Hand, während er aus dem Augenwinkel die Rettungssanitäterin beobachtete, die ihre Instrumente neben Max ausgebreitet hatte und nun seinen Puls fühlte. Nach einigen Sekunden sprang die Frau auf und rief: »Er lebt!« Sie hörten »Waldinneres« von Monika Subietas, aus dem Spanischen von Lisa Grüneisen, gelesen von Stefan Kurt. Ein Hörbuch des Argon Verlags.